HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Claudia Sauter. Schönen guten Abend.
Panda-Dame Möng Möng zeigt sich heute zuerst bei der Einweihungsparty zu ihrem neuen Gehege im Berliner Zoo.
Sie sind ganz prima in Form. Sie hatten offenbar überhaupt keine Probleme, sich zu akklimatisieren. Das haben wir feststellen können.
Kleiner Bär von Berlin, schau mich an. Denn du bist unser kleiner Talisman.
You know, from Chinese official stance,
das offizielle China wird die Panda-Diplomatie natürlich verneinen. Aber praktisch gibt es sie. Der Panda ist eine Art diplomatischer Sondergesandter von China.
Wissen Sie, warum der Franzose den Hahn auserwählt hat? Weil er das einzige Tier ist, das noch singt, obwohl es mit beiden Füßen in der Scheiße steht.
Ein Hühnchen, ein gallischer Hahn ist kein Hühnchen.
Ja, ich bin der Bundesadler, ich bin 65 Jahre, ich bin verheiratet. Meine Hobbys sind Kanzlermehrheit, Hammelsprung und Misstrauensvotum.
Ja, und Herr Bundesadler, darf ich du sagen?
Nein.
Träumchen und Schätzchen heißen die beiden Pandas, die Chinas Staatschef den Berlinern mitgebracht hat. Niedlich sind die, harmlos und ein bisschen träge. Also genau das Gegenteil von dem, was wir mit der asiatischen Weltmacht verbinden. Für den chinesischen Gast sollen sie als Botschafter der deutsch-chinesischen Freundschaft fungieren. Und wer die Kosten dieser schönen Verbindung zu tragen hat, ist auch klar. Der Berliner Zoo mit fast $1 Million jährlich. Leihgebühr, Träumchen und Schätzchen gehören nämlich den Berlinern nicht. Aber alle finden die beiden süß. Anders als andere Tiere, die wir mit bestimmten Nationen verbinden. Das amerikanische Wappentier, der Weißkopfseeadler, der ist natürlich nicht niedlich. Und der gallische Hahn steht, wie wir eben schon in der Collage gehört haben, mit beiden Beinen in der Scheiße. Was die derzeitige Lage unserer französischen Freunde durchaus zutreffend charakterisiert. Der Hahn, der habe keine Kraft, befand einst Napoleon abschätzig, er könne gar nicht das Sinnbild eines Imperiums sein. Trotzdem wurde der Vogel ein Botschafter Frankreichs für französische Waren wie für französischen Fußball. Er prangt nämlich seit 1909 auf den Trikots der Nationalmannschaft. Wie kommen Weißkopfseeadler aufs Wappen? Und was zeichnet überhaupt den Panda als Botschafter aus? Was verrät uns der gallische Hahn über das französische Selbstverständnis? Eine kleine politische Tierkunde, jetzt in HR2 der Tag. Und wir schlagen auf P wie Panda. Axel Dorloff hat sich besonders für das Unterkapitel Der Panda und die Diplomatie interessiert.
Als das große rote Tuch von der Glasscheibe gezogen wurde, Lachen und Applaus. Die Neuberliner Pandas Meng Meng und Yao Qing mit Bambusstangen im Mund. Unterwegs im diplomatischen Auftrag ihrer Heimat China. Zum feierlichen Akt vom Panda-Gehege kamen Chinas Präsident Xi Jinping und Bundeskanzlerin Angela Merkel höchstpersönlich. Es gab den Wunsch, dass ich bei meinem Besuch dieses Mal zwei Pandas mitbringen würde. Ich habe diesem Wunsch entsprochen. Heute können wir der deutschen Öffentlichkeit und dem Berliner Zoo Träumchen und Schätzchen präsentieren. Zwei Pandas aus der Provinz Sichuan. Sie haben hier ein sehr schönes Zuhause. Das macht mich glücklich.
Und seit sich herauskristallisierte, dass sich der Wunsch erfüllen könnte, sind viele Zoofreunde im Panda-Fieber. Yao Qing und Meng Meng werden sehnsüchtig von den Berlinerinnen und Berlinern erwartet.
Das neueste Kapitel der chinesischen Panda-Diplomatie. China weiß den Einfluss der Panda-Bären diplomatisch zu nutzen. Beim historischen Besuch von US-Präsident Richard Nixon in Peking 1972 hatte dessen Frau Pat über Chinas Pandas geschwärmt. Wenig später schickte der damalige chinesische Premier Zhou Enlai ein Panda-Paar in den Zoo nach Washington. Ling Ling und Xing Xing. Eine Geste nach dem ersten Besuch eines US-Präsidenten in der Volksrepublik seit deren Gründung 1949. Als die Tiere in den USA ankamen, war First Lady Pat Nixon begeistert.
On behalf of the people of the United States, I am pleased to be here and accept the precious gift of the panda.
Sie fühle sich geehrt, das kostbare Panda-Geschenk im Namen des amerikanischen Volkes entgegennehmen zu dürfen. Und Pat Nixon war nicht die Erste. Die Panda-Diplomatie lässt sich bis zur Tang-Dynastie zurückverfolgen. Kaiserin Wu Zetian soll im Jahr 685 zwei Panda-Bären nach Japan verschifft haben, um die Herrscher dort milde zu stimmen. Wissenschaftler aus Oxford haben eine ganze Studie zur Panda-Diplomatie verfasst, arbeiten die einzelnen Fälle detailreich auf. Vor einigen Jahren ging es beispielsweise darum, aus welchem Land China in großem Stil Lachs importieren kann. Schweden stellte sich in den Verhandlungen etwas bockig an. Schottland wurde zu Chinas Lachspartner Nummer 1. Kurz darauf bekam der Zoo im schottischen Edinburgh zwei Pandas. Jean Sanrong ist Experte für internationale Politik an der Renmin-Universität in Peking.
You know, from Chinese official stance,
das offizielle China wird die Panda-Diplomatie natürlich verneinen, aber praktisch gibt es sie. Der Panda ist eine Art diplomatischer Sondergesandter von China. Aus chinesischer Sicht ist das ein besonderes Geschenk. Eine wichtige Geste gegenüber dem Land, das die Pandas bekommt. Die bilateralen Beziehungen müssen wichtig genug sein, damit es zur Panda-Diplomatie kommt.
Panda-Diplomatie.
Bis 1982 hat China unter Mao Zedong und Deng Xiaoping 23 Pandas an 8 Länder als Staatsgeschenke vergeben, darunter auch Deutschland. Danach wurden die Tiere nur noch verliehen, nicht mehr verschenkt. Ein Panda-Paar kostet derzeit 1 Million US-Dollar Leihgebühr pro Jahr. Möglicher Nachwuchs muss nach China zurückgeführt werden, sobald die Bären älter als 2 Jahre sind. Deutschland gilt als wichtig genug, um Pandas zu bekommen, sagt Außenpolitik-Experte Jin Sanrong.
China want to have better tie with Germany.
China möchte die Beziehungen zu Deutschland noch verbessern. Die chinesische Führung hofft auf eine starke EU, auch wenn es gerade große Herausforderungen gibt. Und eine starke EU braucht eine starke Führung. Und wir glauben, dass Deutschland da die beste Wahl ist.
Is the best choice of leadership.
Auch deshalb gab es Pandas für Berlin. 1980 durfte der damalige SPD-Kanzler Helmut Schmidt zuletzt ein Panda-Paar entgegennehmen. 2012 war Bao Bao als Deutschlands letzter Panda-Bär im Berliner Zoo gestorben. Jetzt gibt es wieder neue Pandas, Meng Meng und Xiao Qing. Und die chinesische Panda-Diplomatie geht in diesem Jahr noch weiter. Die nächsten Länder, die Pandas bekommen, sind Dänemark und Finnland.
Jeder schaut natürlich diesen Bären aus China verzückt ins Gesicht. Aber das war gar nicht die Absicht des WWF, des Schweizer World Wildlife Fund for Nature, als der vor Jahrzehnten schon den Panda zum Logo erkoren hat. Man sollte den Bären vielmehr besorgt in die schwarzen Knopfaugen blicken, weil seine Existenz damals bedroht war. Heute ist das anders. Jan Monhaupt, Autor des im Hansa Verlag erschienenen Buches Der Zoo der Anderen, guten Abend.
Schönen guten Abend.
Ihre These ist, die Bären sind eigentlich eine Sackgasse der Evolution. Wissen das auch die in Berlin?
Ja, ich glaube, das dürfte den Leuten in Berlin bekannt sein. Zumindest im Zoo ist das auf jeden Fall bekannt. Panda-Bären, wenn man sich die mal genauer anguckt, sitzen ja eigentlich den ganzen Tag rum. Es liegt einfach in ihrer Natur, dass sie halt fast nur Bambus fressen. Und das dauert halt, bis der sozusagen verarbeitet ist, bis der verdaut ist. Und da bleibt nicht viel anderes übrig, als rumzusitzen. Und ansonsten sind sie ja nur einmal im Jahr dann wirklich paarungsbereit. Und ja, sind dazu auch nicht wirklich so gut in der Lage. Es gibt Geschichten, dass in manchen Zoos den Panda-Bären sogar Pornos gezeigt wurden von anderen Panda-Bären, damit sie überhaupt wissen, wie es geht. Also so richtig gutes Konzept ist das mit den Panda-Bären nicht. Aber da wird ja an verschiedenen Ecken immer wieder nachgeholfen, auch wahrscheinlich in Berlin.
Mit ihrer These hätte sie laut geäußert, hätte Angela Merkel in China nicht viel Freunde geerntet. Sie hätte die Bären auf gar keinen Fall bekommen. Sie wollte sie aber so wie andere vor ihr. Für Berliner Zoos waren die Tiere ja immer schon ein politisches Pfund. Sogar schon im Kalten Krieg, da konkurrierten Ost- und Westzoos heftig miteinander. Was wissen Sie darüber?
Ja, auch da gab es beispielsweise einen Panda, um den ja gestritten wurde, der zumindest zum Politikum wurde. Das war bereits 1958 der Fall. Das war nämlich das junge Weibchen Shishi, die eigentlich für den Zoo in Chicago vorgesehen war. Und dann ist sie aber, dann gab es ein Handelsembargo der USA gegen chinesische Waren und unter diese Waren fielen auch Panda-Bären und so musste dann der Besitzer dieser Panda-Bärin, der österreichische Tierhändler Heini Demmer, zusehen, dass er die woanders unterbringt. Und hat dann mehrere Zoos in Europa abgeklappert und die sozusagen dort leihweise untergestellt. Und in Berlin hat er sie auch angeboten, auch dem Zoodirektor, dem damaligen in West-Berlin, Heinz-Georg Klöß. Und der war aber ein bisschen vorsichtig, weil er wusste schon, dass die ganze Weltpresse gerade über diesen Panda berichtet und hatte Angst, dass der Bär ihm vielleicht jetzt hier krepiert in Berlin und dann wäre er sozusagen der Schuldige und das wollte er nicht und hat die Chance dann verstreichen lassen. Aber sein Gegenüber, der Ostberliner Tierparkdirektor Heinrich Date, hat die Chance genutzt und hat dann Shishi 3 Wochen lang in seinem Tierpark zeigen dürfen. Und das hat sich wirklich gelohnt, denn in diesen 3 Wochen kamen 400.000 Besucher allein für diesen Bären nur. Und es war sozusagen das erste Mal im Kalten Krieg, dass der Tierpark, der erst 3 Jahre alt war, dem alten Zoo im Westen den Rang abgelaufen hatte.
Danach aber nicht mehr.
Doch, danach gab es immer noch Möglichkeiten. Das beispielsweise als 1963 dann das größte und modernste Raubtierhaus der Welt im Tierpark Berlin in Friedrichsfelde entstanden ist, war das auf jeden Fall auch eine Art, ja, manche sagen Sputnik-Schock in der Zoowelt. Da haben wirklich aus aller Welt die Zoologen dann nach Berlin geschaut und sich wirklich staunend umgesehen und gedacht, ja, was da aus Berlin entstanden ist, das hätten wir gerne auch. Und zu der Zeit war auf jeden Fall der Ostberliner Tierpark absolut auf der Höhe der Zeit und ein hochmoderner Zoo, weltweit gesehen.
Das haben natürlich alle früh begriffen, alle Regierenden. Die Kennedys hatten das natürlich auch verstanden, hatten aber keine Pandas zu bieten, sondern ihr Wappentier. Wie war das?
Ja, das war 1962, also direkt ein Jahr nachdem die Mauer gebaut worden war, war Robert Kennedy, der US-Justizminister und Bruder des Präsidenten John F. Kennedy, zu Besuch in Berlin und hat dort das Wappentier mitgebracht, so als Symbol, dass die USA ihre breiten Schwingen über der Insel West-Berlin ausbreiten und den Menschen in West-Berlin beistehen. Das Problem war nur an diesem Adler, er war schon ein bisschen älter und hat schon die ersten Ausfallerscheinungen gehabt, also der Schnabel war verhornt und der konnte nicht mehr richtig auf dem Ast sitzen. Leider hat ihn dann Robert Kennedy auch noch auf den amtierenden regierenden Bürgermeister Willy Brandt getauft und das hat dann die Ostpresse genüsslich auseinandergenommen und dann so Schlagzeilen geschrieben wie Willy Brandt sitzt im Berliner Zoo hinter Gittern und frisst am liebsten tote Ratten.
Wunderbar. Zurück zu den Pandas. In China gibt es jetzt 67 Schutzgebiete. Außerdem Zuchtstationen. Ist der Panda damit aus der Gefahrenzone raus?
Ja, also auf jeden Fall wird für den Panda weit mehr getan als für viele andere Tiere wahrscheinlich, die auch schutzbedürftig sind. Er ist halt einfach das prominenteste Tier wahrscheinlich weltweit und auch von all den bedrohten Tieren das, über das die Leute am meisten wissen oder das sie am meisten mögen. Ganz raus aus der Gefahr ist er bestimmt nicht, allein schon deswegen, weil er halt ja immer noch langfristig gesehen keine Erfolgsgeschichte ist in der Evolution. Aber ich denke mal, solange es Menschen gibt, wird es auch noch Pandas geben, weil es immer noch welche geben wird, die dann von den Menschen gezüchtet werden und erhalten werden. Er hat auf jeden Fall das Riesenglück gehabt, dass er, wie schon gesagt wurde, das Wappentier des WWF geworden ist und so die absolute Flaggschiffart ist für alle bedrohten Tiere weltweit eigentlich.
Und wenn jetzt zwischen Träumchen und Schätzchen in Berlin kein Liebestaumel entsteht, darf der Berliner Zoo die dann zurückschicken, grußlos?
Das wahrscheinlich nicht, da werden die Berliner vorsichtig sein, dass sie das grußlos machen, aber es wird bestimmt, werden die mit den chinesischen Behörden oder den Zoobehörden sozusagen auf immer in Kontakt bleiben und die werden natürlich auch interessiert daran sein, dass diese beiden Panda-Bären jetzt in Berlin auch Nachwuchs kriegen, weil das wäre natürlich auch für China schlecht, wenn die jetzt da sich auch wieder als, ich sage es jetzt einfach mal, Rohrkrepierer darstellen, wie das schon mit Bao Bao der Fall war 1980.
Rohrkrepierer ist ein schönes Bild. Dann wäre es mit den bilateralen Freundschaftsbeziehungen womöglich vorbei.
Ach, ich glaube, das würde man auch so irgendwie wieder eingerenkt bekommen. Das war auch damals schon, als dann die Partnerin von Bao Bao, Tian Tian, gestorben ist, 1984 auch schon der Fall, dass man sagt, ach, wie kann das sein? Und die Chinesen waren auch nicht wirklich glücklich darüber. Aber auch das hat sich wieder eingerenkt und auch danach hat es ein neues Weibchen gegeben für Bao Bao und wie wir jetzt wissen, hat es auch jetzt wieder Panda-Bären gegeben. Ich glaube, da sind die politischen Interessen immer dann noch größer als dann die zoologischen.
Jan Monhaupt, besten Dank. Und jetzt zu Brehms Tierleben. Als der erste von insgesamt 10 Bänden 1876 unter diesem Titel erschien, zuvor hießen sie Illustriertes Tierleben, gehörten die ganz schnell in jeden Haushalt von gebildeten Menschen. Zahlreiche Tierzeichnungen, die trugen außerdem zur Beliebtheit bei. Heute ist die wissenschaftliche Forschung natürlich längst weiter. Aber wir lieben Brehms Texte dennoch.
Es gibt wenige Tiere, deren Kunde mit so vielen Fabeln und abenteuerlichen Sagen ausgeschmückt worden wäre, wie die Geschichte der Hyänen. Schon die Alten haben die unglaublichsten Sachen von ihnen erzählt. Man behauptete, dass die Hunde Stimme und Sinne verlören, sobald sie der Schatten einer Hyäne träfe. Man versicherte, dass die scheußlichen Raubtiere die Stimme des Menschen nachahmen sollten, um ihn herbeizulocken, dann plötzlich zu überfallen und zu ermorden. Man glaubte, dass ein und dasselbe Tier beide Geschlechter in sich vereinige, ja selbst nach Belieben das Geschlecht ändern und sich bald als männliches, bald als weibliches Wesen zeigen könne. Das Merkwürdigste bei der Sache ist, dass diese Fabelei Widerklang findet bei allen Völkerschaften, welche die Hyänen kennenlernten. Namentlich die Araber sind reich an Sagen über diese Tiere. Man glaubt steif und fest, dass Menschen von dem Genusse des Hyänengehirnes rasend werden und vergräbt den Kopf des erlegten Raubtieres, um bösen Zauberern die Gelegenheit zu übernatürlichen Beschwörungen zu nehmen. Ja, man ist sogar fest überzeugt, dass die Hyänen selbst nichts anderes sind als verkappte Zauberer, welche bei Tage in Menschengestalt umherwandeln, bei Nacht aber die Hyänenmaske annehmen, allen Gerechten zum Verderben.
Die Stimme gehört übrigens Roger Wilhelmsen. Sie hören HR2 der Tag, Panda, Weißkopfseeadler und Co., eine politische Tierkunde. Zum amerikanischen Weißkopfseeadler kommen wir gleich. Zuvor ein Stopp in Frankreich. Zum gallischen Hahn. Der ist zwar kein amtliches Nationalsymbol, gilt aber bis heute als Sinnbild für französischen Stolz, für Geist und Witz. Ingo Bötig hat dafür in Paris viele Beispiele gefunden.
Er hat Schultern wie ein Muskelprotz, schwingende Hüften wie ein großer Verführer und mit den Fäusten kämpft er gegen die Finsternis, nur um der Sonne zum Tag zu verhelfen.
Oh, bonjour, mesdames.
Tachchen, die Damen.
Ich schaue, ich komme rein.
Ja, er singt wie ein König und er ist noch immer ledig. Im Zeichentrickfilm Rocorico flirte der Hahn wild mit den Damen und die träumen bei jede, die seine sein will. Dieser Hahn ist einfach unwiderstehlich, aufregend und natürlich Franzose.
Bougez pas, préparez-vous, mes filles.
Bleibt schön hier und macht euch schick, Mädels. Ich komme gleich wieder.
Je reviens.
Den Hahn als nationales Symbol haben die Franzosen ihren ganz frühen Vorfahren vor mehr als 2000 Jahren zu verdanken, den Galliern. Vor allem die Römer hatten sich über die Gallier lustig gemacht, weil es im Lateinischen nur ein Wort für Gallier und Hahn gibt. Kurzum wurden Starrköpfigkeit und Stolz des Hahnes den Galliern zugeschrieben, doch die Verspotteten bewiesen Humor und erklärten den Hahn genau deshalb zu ihrem Wappentier. Selbst Könige wie Karl V. und Ludwig XI. Verkündeten später inbrünstig, der Hahn sei Symbol für Leben, Auferstehung und Hoffnung. Hoffnung, die noch heute im wirtschaftlich angeschlagenen Frankreich groß am Tor zum Präsidentenpalast thront und weltweit sichtbar auf den Trikots der französischen Fußballnationalmannschaft. Wer Fußball-Länderspiele mit Frankreich schaut, kann auch im Fanblock das Wappentier entdecken. In echt und sogar mit einem Gefieder in den französischen Nationalfarben. Das ist Balthasar, der Hahn von Superfan Clément d'Antibes, als Maskottchen der Trikolore anerkannt und auch als deren Orakel. Kräht Balthasar nämlich am Morgen eines Spiels, dann stehen die Chancen, dass Frankreich gewinnt, gut. Ein ziemlich zuverlässiges Maskottchen und Orakel. Der Hahn also als Symbol für Leben, Auferstehung und Hoffnung. Welcher Marketingchef könnte heute schönere Botschaften und Werbebilder erfinden? Bleiben wir noch einen Moment bei der göttlichen Gabe des Hahns, dass er immer wieder auferstehen kann. Für Frankreichs Nationalsymbol ist es eine Ehre, auch zu sterben. Immer und immer wieder. Sonst nämlich gäbe es auch kein Nationalgericht. Coq au vin. Mit stolz erhobener Brust hinein in die Kochtöpfe. Cocorico.
Coq au vin. Coq au vin.
Der stolze Hahn opfert sich. Am liebsten in vorzüglichste Rotweinsauce, gerade auch, weil er weiß, die Liebe der Franzosen zu ihm geht auch durch den Magen. Und er weiß, seine Damen, die Hühner, würden den hohen Ansprüchen der Feinschmecker-Gaumen im Land der Haute Cuisine nicht genügen. Franck Paquet, Koch im Pariser L'eau à la bouche.
Le coq sera plus puissant.
Ein Hahn hat einfach einen viel kräftigeren, stärkeren Geschmack, was zu Rotwein besser passt. Da waren sie also wieder Kraft und Stärke. Und bitte nicht zu vergessen, der große, unvergleichliche Stolz des Hahnes in allen Lebenslagen. Warum für solche hehren Eigenschaften kein anderes Tier als Symbol einer ganzen Nation in Frage kommt? Der berühmte Schauspieler Coluche hat es einmal so auf den Punkt gebracht. Wissen Sie, warum der Franzose den Hahn auserwählt hat? Weil er das einzige Tier ist, das noch singt, obwohl es mit beiden Füßen in der Scheiße steht.
Einen Hahn wiederum würde die Frankfurter Eintracht nie ins Stadion tragen vor einem Bundesligaspiel. Das muss schon ein Adler sein und natürlich heißt er Attila, nicht etwa Detlef. Der Betreuer von Attila schwört, sein Adler sei intelligent und er spüre die Stimmung im Stadion. Manfred Nikisch, das wollen wir jetzt von Ihnen als Direktor des Frankfurter Zoos mal ganz genau wissen. Intelligent, sensibel, empathisch. Ist das ein Adler überhaupt und wie stellt man das fest?
Das ist genau die Frage, liebe Frau Sauter. Wie stellt man das fest? Intelligenz zu messen ist nicht ganz einfach und Adler sind sicher keine dummen Tiere, aber sie gehören auch nicht zu den intelligentesten. Das muss man ganz klar feststellen. Aber die Adler sind ja auch nicht Wappentiere geworden, weil sie so schlau sind, sondern weil sie kräftig sind, weil sie wehrhaft sind, weil sie den Überblick behalten, weil sie einen scharfen Blick haben und einen genauso scharfen Schnabel.
Haben Sie Adler im Frankfurter Zoo?
Wir haben im Frankfurter Zoo keine Adler, wir haben ja nur sehr wenige Greifvögel und da sind keine Adler dabei.
Ist das Zufall oder wollten Sie einfach keine?
Das ist mehr ein Zufall, denn wir haben hier eine ganze Reihe von interessanten Greifvögeln, tropische Greifvögel, aber auch einheimische Geier zum Beispiel und die sind mindestens genauso interessant wie Adler.
Attila, das Maskottchen der Eintracht, wird regelmäßig durch die Reihen der Fans geführt. Da ist es ja laut. Sie haben, wie Sie eben sagten, auch ein paar Vögel im Frankfurter Zoo. Wie reagieren die denn auf Lärm?
Das ist ganz unterschiedlich. Die Greifvögel sind in der Regel nicht besonders lärmempfindlich. Also die kann man auch hier mitten in der Stadt, wo die Straßenbahn vorbeirattert, ganz gut halten. Und die gewöhnen sich auch an solche Geräusche. Und Adler sind ja allgemein keine Tiere, die sich besonders stark akustisch orientieren, sondern die haben vor allem eben einen sehr scharfen Blick.
Wie zum Beispiel der Weißkopfseeadler, den wir gleich hören in einem Beitrag unserer Korrespondentin aus Washington. Der ist das amerikanische Wappentier. Dessen Flugkünste sind grandios, der verfehlt auch seine Beute nie. Für eine Nation mit Weltmachtanspruch ist das ja ein idealer Vogel, oder?
Ja, es gibt aber auch sogar ja Länder wie beispielsweise Polen, die den Doppeladler haben, also einen Adler, der gleich zwei Köpfe hat und damit einen noch viel besseren Überblick hat.
Also man macht sich damit groß und mächtig, selbst wenn man es gar nicht ist?
Man macht sich natürlich über solche Wappen groß und mächtig. Das sehen wir ja auch daran, dass der Löwe, der Tiger ganz beliebte Wappentiere sind. Auch hier in Hessen der Löwe, ganz klar. Aber es gibt auch viele andere Tiere, die in Wappen auftauchen, beispielsweise Pferde oder auch der Hirsch etwa im Wappen von Hersbruck, das eben eine alte Hirschbrücke sein soll. Und da gibt es viele Geschichten darum, warum ein Tier nun gerade in einem Wappen auftaucht, wenn es nicht beispielsweise die Stärke, die Macht ist, die man damit demonstrieren will, dann erinnert das Wappen unter Umständen an historische Ereignisse. Der Elefant signalisiert natürlich auch Stärke, Macht und so weiter, aber es gibt in Norditalien einen kleinen Ort, der hat einen Elefanten im Wappen und die Sage sagt, und man kann es schwer widerlegen, das geht zurück auf einen Elefanten, der fußkrank in diesem Dorf zurückgelassen worden ist von Hannibal bei der Überquerung der Alpen.
Also die Tiere sind in Wappen, manche sogar, die heute bedroht sind. Das ist ja auch ein erstaunlicher Widerspruch.
Das ist eigentlich kein Widerspruch, denn die Tiere waren damals, als sie in das Wappen gelangten, nicht unbedingt bedroht. Und wenn sie es doch waren, dann ist es ja umso mehr ein Zeichen, dass man sich mit diesem bedrohten Tier identifiziert. Die Neuseeländer sind ja ganz stolz auf ihren Kiwi, diesen merkwürdigen nachtaktiven Vogel, den wir auch im Zoo in Frankfurt sehr gut züchten. Und die Neuseeländer bezeichnen sich ja auch selbst als Kiwis. Also das ist ein ganz bekannter, seltener Vogel und auch der taucht im Wappen auf. Es gibt sogar Wappen, beispielsweise die der Mediziner mit einer Schlange. Da wird eben der heiligen Schlange des Äskulap, der Äskulapnatter, gehuldigt.
Stichwort Zucht. Die beiden Pandas, die jetzt in Berlin angekommen sind, sollen ja auch sich vermehren. Und die Babys gehen dann zurück nach China. Ist das eigentlich bei Ihren Zuchterfolgen auch so?
Unsere Zuchterfolge sind groß. Und wir schicken aber keine Kiwis beispielsweise zurück nach Neuseeland, denn die Neuseeländer züchten selber sehr gut. Und ganz im Gegenteil betrachten wir es als eine große Ehre, dass wir immer wieder mal Kiwis aus Neuseeland bekommen, um die Zucht aufzufrischen.
Wäre ja schon schön, wenn wir Träumchen und Schätzchen hier in Frankfurt hätten. Waren Sie da im Rennen?
Nein, wir haben es auch gar nicht versucht, und zwar nicht etwa, weil die Tiere ja nur schwarz-weiß sind, sondern ganz einfach deswegen, weil es eine sehr, sehr teure Angelegenheit ist und wir hier in Frankfurt eh keinen Platz für die Pandas hätten. Das ist ein sehr großer Aufwand, da braucht man eine große Anlage und wir züchten eine ganze Reihe von Arten, da sind wir zum Teil sogar weltweit führend, die nicht so spektakulär sind, aber die Zucht genauso notwendig brauchen, also etwa unsere australischen Süßwasserkrokodile, Fingertiere und die Kiwis, die ich schon erwähnt habe.
Und Sie haben seit Mai Erdmännchen-Zwillinge. Die sind ja bei Ihnen auch ein Zugpunkt.
Erdmännchen sind die absoluten Publikumslieblinge. Es sind auch sehr, sehr drollige Tiere. Und ich bin sehr froh, dass wir in den letzten Jahren, seit wir die neue Erdmännchenanlage haben, da jetzt inzwischen regelmäßig züchten. Und das ist natürlich für die Besucher wunderschön, wenn diese putzigen Tiere, die ganz schön grausam sein können, auch untereinander, wenn die in einer größeren Zahl durch das Gehege wuseln.
Ah ja, deswegen kam vielleicht das Erdmännchen nicht aufs Wappen. Grausam, auch untereinander.
Solche Grausamkeiten sind natürlich menschliche Maßstäbe, aber ein Tier kommt ja nicht auf ein Wappen. Also wenn man zuschaut, wie Löwen beispielsweise einen Büffel töten, das ist nicht unbedingt für jedermanns Auge angenehm, aber es ist natürlich und es zeigt eben, welche Macht so ein Löwe hat. Ein Erdmännchen ist zwar nett, aber das symbolisiert weder Stärke noch besondere Schlauheit und hat es wahrscheinlich deswegen auf kein Wappen geschafft.
Das Gespräch mit dem Frankfurter Zoodirektor Manfred Nikisch haben wir vor dieser Sendung aufgezeichnet.
Der Steinadler, gemeine, schwarze, braune, ringelschwänzige, der Stock-, Berg- und Hasen- oder Rauchfußadler ist der größte und stärkste, auch am gedrungensten gebaute unter den zunächst verwandten Arten, der Adler ohne weitere Nebenbezeichnung, der Beizvogel aller innerasiatischen Reitervölker, der Held der Fabel und das Urbild des Wappentieres, das Sinnbild der Kraft und Stärke. Der in hoher Luft kreisende Räuber, welcher eine Beute erspäht, senkt sich gewöhnlich erst in Schraubenlinien hernieder, um den Gegenstand genauer ins Auge zu fassen, legt, wenn dies geschehen, plötzlich seine Flügel an, stürzt mit weit vorgestreckten, geöffneten Fängen vernehmlich sausend schief zum Boden herab auf das betreffende Tier los und schlägt ihm beide Fänge in den Leib. Ist das Opfer wehrlos, so greift er ohne weiteres zu. Ist es fähig, ihn zu gefährden, verfehlt er nie einen Fang, um den Kopf zu schlagen, um so gleichzeitig zu blenden und zu entwaffnen. Vollbewusstsein seiner Stärke verleitet ihn zuweilen, sogar an dem Herrn der Erde sich zu vergreifen. Es ist keine Fabel, wenn erzählt wird, dass er auf kleine Kinder gestoßen und sie, falls er es vermochte, davongetragen hat. Man kennt sogar verbürgte Fälle, dass er, ohne durch gerechtfertigte Abwehr oder Verteidigung seines Horstes gezwungen zu sein, erwachsene Menschen anfiel.
Brems Tierleben, gelesen von Roger Willemsen. Und jetzt, wie versprochen, zum Wappentier der Vereinigten Staaten. Ein toller Vogel. findet nicht nur Claudia Sarre. In der Plüschtierkollektion des WWF ist der Weißkopfseeadler übrigens lediglich 23 cm hoch und hat die Flügel angelegt. In Freiheit, da breitete er seine Schwingen mehr als 2 Meter breit aus.
Schneeweiß gefiederter Kopf, leuchtend gelber gebogener Schnabel, stechender Blick und eine Spannweite von 2,5 Metern. Wohl kein Zufall, dass der majestätische Weißkopfseeadler das Wappentier der Vereinigten Staaten ist. Sein langes Leben, manche Tiere werden 50 Jahre alt, seine unglaubliche Kraft und Größe sind Symbol für all das, wofür die Supermacht USA steht bzw. stehen möchte. So gilt der Bald Eagle als gefährlicher Raubvogel, hat keine natürlichen Feinde, fliegt in ungeahnte Höhen und genießt uneingeschränkte Verehrung und Bewunderung. Sein Bild ist allgegenwärtig, ob auf Münzen, als Riesenballon bei der Independence Day Parade oder auf dem großen Siegel der Vereinigten Staaten, dem Hoheitszeichen und offiziellen Dienstsiegel der USA, das 1782 eingeführt wurde.
Die Gründerväter haben nach einem Tier gesucht, das unser Nationaltier werden könnte. Es gab damals eine Riesendebatte. Franklin wollte den Truthahn, aber sie sagten ihm, das könne er vergessen. Secretary Thompson, das war der Verantwortliche damals, der suchte den Adler aus, weil die Indianer ihn verehrt hatten. Daher dachte er, der Adler wäre ein angemessenes Symbol, ein Symbol von Macht, Kraft und Erhabenheit.
Sagt Elsie Sear, der Präsident der American Eagle Foundation. Der Legende nach waren, während einer der ersten Schlachten des Unabhängigkeitskrieges, vom Lärm aufgescheuchte Weißkopfseeadler über den Köpfen der Soldaten gekreist. Angeblich haben die Adler schon damals nach Freiheit geschrien. Im Laufe der Jahre erging es dem Vogel allerdings gar nicht so gut im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Anfang des Jahrhunderts wurde er gejagt, weil er Schafe, Riss und Fischbestände dezimierte. Später litt die Adlerpopulation an den Folgen des Pestizids DDT, bis der Greifvogel in den 1960er Jahren fast ausgerottet war. Heute steht das edle Tier unter Artenschutz und sein Bestand hat sich erholt. Im vergangenen Jahr allerdings hat das Wappentier Konkurrenz bekommen. Ex-Präsident Barack Obama erklärte den Bison zum Nationaltier. Dem Ansehen des Bald Eagle würde das jedoch nicht schaden, resümiert der Präsident der American Eagle Foundation, Elsie Sear.
Wenn wir noch ein Nationaltier haben wollen, dann ist der Bison auf jeden Fall ein passendes Tier. Vor allem, wenn man an die amerikanischen Ureinwohner denkt. Aber ich empfinde den Bison nicht als Bedrohung. Der Büffel wird nie den gleichen Status haben wie der Adler. Den Vogel gibt es schon so lange. Er ist das Symbol für das, wofür wir stehen.
Und dieser prächtige Greifvogel kann natürlich eigentlich auf jedem Wappen Karriere machen. Sie, Clemens Kech, wissenschaftlicher Leiter der Deutschen Forschungsgesellschaft für Genealogie und Heraldik GmbH, Sie kennen sich mit Wappentieren aller Art bestens aus. Guten Abend.
Guten Abend.
Der Adler ist und war immer ein bevorzugtes Wappentier. Wir hier haben den Bundesadler. Aber zuvor gab es ihn auch mal zweiköpfig, den Doppeladler, auf den der Direktor des Frankfurter Zoos eben im Gespräch schon hingewiesen hat. Wieso ein Doppeladler?
Diese Frage ist nicht ganz einfach zu klären, weil eigentlich gab es davor schon den Adler als das Reichssymbol, hatte da auch immer die Funktion, den Kaiser zu symbolisieren. Unter den Staufern war das der Fall. Wie nun Kaiser Sigismund Anfang des 15. Jahrhunderts darauf kam, der Adler müsse nun doppelköpfig sein für den Kaiser, wohingegen der Einköpfige für den König und den Kaiser ins B dann sein müsste, das ist nicht ganz klar. Eine Möglichkeit wäre, dass man sich am Oströmischen Reich, also am Byzanz, orientiert hat, was man auch in anderen Fällen getan hat, an den Symboliken. Die führten bereits einen zweiköpfigen Adler, der die weltliche und geistliche Macht des Herrschers symbolisierte.
Einköpfig wurde der Adler dann 1871 wieder nach Gründung des Deutschen Reichs. Also der Adler und die deutsche Politik, die hingen immer irgendwie zusammen.
Ja, 1871 bedeutet im Prinzip ja wieder einen nationalstaatlichen Neuanfang. Und wenn man sich diesen Adler anschaut, 1871, ist er einköpfig und die trägt die Krone Karls des Großen. Das heißt, hier orientiert man sich an einem historischen Beispiel, an einer großen historischen Figur, nämlich Karls des Großen, und versucht quasi diese Tradition fortzuschreiben.
Und in der Weimarer Republik nach dem Ersten Weltkrieg, da wurde sogar genau festgelegt, wie dieser einköpfige Reichsadler auszusehen hat. Kopf nach rechts gewendet, die Flügel offen, aber mit geschlossenem Gefieder, Schnabelzunge und Fänge rot. Hat man eigentlich das Auftreten aller Wappentiere so präzise festgelegt?
Grundsätzlich werden Figuren in der Heraldik, vor allem was Lebewesen, Tiere und dergleichen, auch Pflanzen angeht, immer sehr stark stilisiert. Adler ist dabei ein gutes Beispiel, auch der Löwe. Die heraldischen Figuren haben in dem Sinne relativ wenig mit den in freier Wildbahn vorkommenden Figuren zu tun. Wichtig ist es hier, dass man eine stilisierte Darstellung hat. Der Zweck dahinter ist einfach eine Einfachheit, nach der die Heraldik strebt, um möglichst schnelle Wiedererkennung zu erlangen.
Was heißt stilisierte Darstellung? Was ist das?
Im Prinzip, dass man vereinfacht. Also da wird nicht jede einzelne Feder, jedes einzelne Härchen, was vielleicht am Körper hervorschaut, dargestellt, sondern es wird daraus mitunter einfach ein Balken gemacht oder etwas Tropfenförmiges oder einfach mehrere Federn zu einer zusammengefasst.
Klar, mit dem Adler kann man sich identifizieren in einem Wappen. Mit dem Weißkopfseeadler tun es die Amerikaner. Mit dem Löwen kann man sich auch identifizieren. Wir Hessen haben ihn seit 1948 im Staatswappen, mit scharfen Krallen selbstverständlich. Aber wie kam denn eigentlich Blutegel auf ein bayerisches Wappen?
Das Wappen, worauf Sie anspielen, ist das Wappen der Familie Igloff. Es gibt ein sehr ähnliches Wappen der Grafen von Igelström. Das sind mir auch die einzigen beiden bekannten Wappen, wo ein Blutegel wirklich darin ist. Die Blutegel gehören zu den sogenannten gemeinen Figuren. Damit sind sogenannte allgemeine Figuren gemeint und ist eigentlich sehr selten. Ich vermute, dass es sich dabei um ein redendes Wappen handelt.
Um ein redendes Wappen?
Um ein redendes Wappen. Man versucht dabei, bildlich den Namen des Wappenträgers auszudrücken. Ich will Ihnen ein Beispiel sagen, fiktives Wappen Löwenstein, wo ein Löwen drin hat und irgendwas Steinartiges, würde quasi bildlich den Namen wiedergeben. Bei Igloff versucht man sehr wahrscheinlich die erste Silbe Igel als Egel zu interpretieren und quasi eine Klanganalogie zu bilden und so den Namen Igloff auszudrücken.
Aha, und im Krieg brauchte man Wappen natürlich auch. Die waren ja mit ihren Farben und auch mit den abgebildeten Tieren wichtig für Schlachtordnung.
Genau, also da gehen wir quasi an den Anfang der Heraldik zurück, also frühes 12. Jahrhundert, in die Zeit der Kreuzzüge, wo auch die Waffentechnik notwendig machte, Erkennungszeichen einzuführen. Dann mit voll gepanzerter Rüstung, ein Reiter, den konnte man nicht mehr ohne weiteres als Freund oder Feind unterscheiden. So fing man an, Schilde zu bemalen, auch Rossdecken entsprechend zu verkleiden und auch später dann auch Helmzieren auf die Helme aufzusetzen, um einfach die Person, wo darunter steckte, unter dem Panzer erkennbar zu machen. Das Gleiche machte man im Turnierwesen, wo es ja auch sehr darauf ankommt, zu wissen, wer hier gegen wen kämpft und letztlich auch wer gewonnen hat.
Clemens Kech, besten Dank für Ihre Erläuterungen.
Der Geruch befähigt ihn, die Nahrung zu entdecken, ohne sie zu sehen oder zu berühren, und führt ihn erfolgreich durch seine verwickelten unterirdischen Gänge. Die spitzige, äußerst bewegliche Nase dient ihm zugleich als Tastwerkzeug. Er gibt sich keine Mühe, erst zu untersuchen, wie eine Sache schmeckt, sondern beginnt gleich herzhaft zu fressen, scheint auch zu zeigen, dass ihm so ziemlich alles Genießbare gleich sei. Schon aus dem bis jetzt Mitgeteilten ist hervorgegangen, dass der Maulwurf im Verhältnis zu seiner Größe ein wahrhaft furchtbares Raubtier ist. Dem entsprechen auch seine geistigen Eigenschaften. Er ist wild, außerordentlich wütend, blutdürstig, grausam und rachsüchtig und lebt eigentlich mit keinem einzigen Geschöpfe im Frieden, außer mit seinem Weibchen, mit diesem aber auch bloß während der Paarungszeit und solange die Jungen klein sind. Nicht einmal mit anderen seiner Art, seien sie nun von demselben Geschlecht wie er oder nicht, lebt er in Freundschaft. Am eifersüchtigsten und wütendsten kämpfen erklärlicherweise zwei Maulwürfe desselben Geschlechts miteinander und der Ausgang solcher Gefechte ist dann auch sehr zweifelhaft. Der eine unterliegt, verendet und wird von dem anderen sofort aufgefressen. So ist es sehr begreiflich, dass jeder Maulwurf für sich allein einen Bau bewohnt, sich hier auf eigene Faust beschäftigt und vergnügt, entweder mit Graben und Fressen oder mit Schlafen und Ausruhen.
Der Maulwurf, eine echte Bestie. Und hier fliegt der nächste Vogel in unserer kleinen politischen Tierkunde. Mit ihm, so berichtet Ulrich Sonnenschein, identifiziert sich jeder in Neuseeland.
Wenn von Kiwis die Rede ist, denken die meisten erstmal an die saure grüne Frucht. Na klar, sie ist inzwischen günstig in jedem Supermarkt zu haben. Der Vogel, den die Neuseeländer zu ihrem Nationaltier erkoren haben, fällt nur den Fans dieses Inselstaats auf der Südhalbkugel ein. Als vor 800 Jahren die Maori aus Südpolynesien nach Neuseeland kamen, gab es auf der Insel keine Säugetiere, wenn man einmal von ein paar Fledermäusen und Delfinen im Wasser absieht. Es gab Vögel, Reptilien und Insekten und keiner weiß, wie lange sich dieses biologische Gleichgewicht schon gehalten hatte, als die ersten Menschen die Insel betraten. Von Umweltschutz keine Spur vor 800 Jahren und so jagten die Maori den Moa, den übergroßen Bruder des Kiwi, unerbittlich, bis sie auch den letzten erwischt hatten. Außerdem brachten sie Ratten in ihren kleinen Booten mit, die sich auf den Inseln sehr schnell vermehrten. Doch noch schlimmer wurde es, als James Cook 1779 die Insel betrat und mit ihm eine ganze Reihe zivilisationsmüder Engländer, die ein Paradies von eigenen Gnaden errichten wollten. Sie brachten Hirsche, Ziegen, Igel und Katzen mit und ließen ein paar putzige Kaninchen frei. Diese taten, was man ihnen nachsagt, sie vermehrten sich unbändig und wurden den neuen Siedlern schon bald zur Plage. Also holten sie neben Hermelinen und Wieseln auch das Possum ins Land in der Hoffnung, die natürlichen Feinde der Kaninchen würden schon aufräumen mit der Überzahl. Doch natürliche Feindschaft hin oder her, das Possum und seine räuberischen Freunde waren viel zu faul, um ständig hinter den fixen Kaninchen herzurennen. Viel lieber machten sie sich an den kleinen Laufvogel, den Kiwi, heran, der wegen seiner Größe und seiner Flugunfähigkeit auch Schnepfenstrauß genannt wird. Dieses nachtaktive Tier saß friedlich schlummernd auf seinen Eiern und ahnte nichts Böses. Doch im Unterschied zu den ersten polynesischen Siedlern wachten die Engländer auf. Sie beschützten das kleine unscheinbare Tier und erhoben es zu nationaler Größe. Heute findet man wieder zahlreiche Nester im Unterholz, während das Possum offen zur Jagd freigegeben wurde. You kill it, we grill it, findet man an so mancher Imbissbude. Sie töten es mit ihrem Auto, wir grillen es für sie. Heute ist der Kiwi das einzige Tier, mit dem sich eine ganze Nation durch und durch identifiziert. Die Neuseeländer nennen sich selbst Kiwis, nicht nur, weil das Tier im Verhältnis zur Körpergröße die größten Eier produziert. Da es jahrtausende lang ohne Feinde in Neuseeland lebte, hatte es keine Notwendigkeit, in die Luft zu gehen. Die Evolution strich die Flügel. Im Anklang an die Einzigartigkeit des Laufvogels nennt sich die größte neuseeländische Bank Kiwi Bank und die Rentenkasse ebenso. Das Tier mit dem langen Schnabel ist in jeder Form zu finden, als Glasfigur auf T-Shirts, Aschenbechern und Reisetaschen, als Fruchtgummisnack und in Streichelzoos. Nur brüten kann es kaum mehr alleine. Seine Feinde lauern überall. Deshalb nehmen ihnen die Umweltschützer die Eier weg und brüten sie selbst aus, damit in Neuseeland der Kiwi niemals ausstirbt.
Wir sind fast schon im Schlusskapitel unserer kleinen politischen Tierfibel, aber nur fast. Denn diesen Bären, den müssen wir Ihnen unbedingt noch vorstellen.
Natürlich freuen wir uns, das ist gar keine Frage, freuen wir uns und die Reaktion war völlig richtig, einen sich normal verhaltenden Bär in Bayern zu haben. Ja, das ist gar nicht zum Lachen. Und der Bär, ein Normalverhalten, ich muss mich ja auch Werner Schnappauf hat sich natürlich hier intensiv mit sogenannten Experten austauscht und austauschen müssen. Nun haben wir ein Normalverhalten, der Bär lebt im Wald, geht niemals raus und reißt vielleicht 1 bis 2 Schafe im Jahr. Wir haben dann einen Unterschied zwischen dem Normalsichtverhalten Bär, dem Schadbär und dem Problembär. Und es ist ganz klar, dass dieser Bär ein Problembär ist und es ist im Übrigen auch im Grunde genommen durchaus ein gewisses Glück gewesen. Der hat um 1 Uhr nachts praktisch diese Hühner gerissen. Und Gott sei Dank war in dem Haus, ist das nicht bemerkt worden.
Als Bär Bruno 2006 schließlich erschossen wurde, da musste sich sein Jäger verstecken. Er bekam nämlich Morddrohungen von empörten Bayern, ebenso wie der damals zuständige Umweltminister. Im Jahr darauf wurde dann Edmund Stoiber selber politisch zum Abschuss freigegeben. Seine CSU empfand ihn jetzt als Problembär. Professor Peter Kunzmann, mit dem vermeintlichen Problembär Bruno konnten sich 2006 viele Menschen identifizieren oder etwas auf ihn projizieren. Sie als Philosoph und Tierethiker verstehen sowas. Was sind denn diese Projektionen?
Ja, also ein Punkt, der bei Bruno ganz sicher eine große Rolle gespielt hat, der aber bei Mensch-Tier-Geschichten immer eine große Rolle spielt, ist, wenn man ein Tier als Individuum begreift. Also eben nicht ein Bär, der in der bayerischen Wäldern stolzt, sondern in dem Augenblick, wo er einen Namen kriegt, ist es ein Individuum und damit wird er erkennbar, wiedererkennbar. Und die Menschen spüren allein durch diese Namensgebung schon etwas wie eine Nähe zu diesem Tier. Und dann, wenn es eben auch noch ein Tier ist, wo Menschen durch die mediale Berichterstattung über dieses Tier auch das Gefühl haben, so ähnlich vielleicht wie bei einer Daily Sitcom, was sie jeden Tag sehen, dass sie Teil des Lebens dieses Bären werden, sie fühlen sich dem schon mal sehr nahe. Bären sind insgesamt natürlich auch durch die menschenartige Gestalt immer schon auch Tiere gewesen, die Menschen zu Sympathie reizen. Und bei Bruno, glaube ich, spielt eine große Rolle bei Bären eben auch, die jetzt, wie die Stoiber-Sätze gesagt haben, wir freuen uns, dass der wieder da ist. Der Bär symbolisiert natürlich auch, wenn er jetzt in unsere Natur wiederkommt, auch sowas wie eine Rückkehr zu der Natur, zu der Heimat, die wir mal verloren haben, weil Menschen dann Bären, Luchse, Wölfe ausgerottet haben. Und jetzt, wenn der Bär wieder da ist, ist es auch irgendwie so ein Zeichen dafür, dass die Natur sich wieder ins Recht setzt.
Die Kanzlerin hätte sich an der Leiche von Bruno ja sicher nicht abbilden lassen. Sie bevorzugt Pandas und Pinguine, hat sie da recht?
Also an der Leiche von Bruno, glaube ich, hätte sich kein Politiker gerne ablichten lassen, weil es natürlich ein hochgradig strittiger Fall war. Und das, wie Sie gesagt haben, ist auch dem Minister damals nicht gut bekommen. Insofern würde sie das Konfliktfeld selber meiden, aber umgekehrt ganz klar, Pandas, Pinguine sind Figuren, auf die meisten Menschen mit großer Sympathie reagieren. Bei Pinguinen würde ich sagen, auch ein bisschen dasselbe, weil sie zwar sehr viel kleiner, aber mit dem aufrechten Gang und diesem lustigen Frack schon sehr menschenähnlich sind, in ihrer unbeholfenen Art, so wie es für Menschen aussieht, wenn wir sie an Land begegnen, auch ein bisschen so ein Hilfsbedürfnis aussenden, wo Menschen gern darauf reagieren. Also es sind große Sympathieträger und Panda-Bären, auch in der Beschreibung vorhin sehr deutlich zu hören, in ihrer gemütlichen Art Tiere, die eine kolossale Kraft ausstrahlen können auf der einen Seite, aber eben diese Kraft, so wie es uns aussieht, niemals einsetzen. Macht sie sehr sympathisch.
Ja, wir projizieren Eigenschaften auf Tiere oder schreiben Tieren Eigenschaften zu. Das heißt aber auch, wir schauen sie nicht an, wie Verhaltensforscher Tiere anschauen.
Ja, ganz sicher nicht. Ich meine, die vergangene Stunde hat es ja sehr deutlich gemacht, dass es gibt zwar Tiere wie eben der Adler als Wappentier, das ist natürlich ein starker Vogel mit großen Eigenschaften, die man bewundern kann. Aber bei ganz vielen Tieren, beispielsweise bei dem Hahn, ist ja die Projektion des Menschen sehr viel stärker als die natürliche Beobachtung dessen, was er ist. Oder wenn die Erdmännchen, die die meisten Menschen als süß und sehr sozial, und es sind schöne Families, die Familien, die die Erdmännchen bilden. Und es kann natürlich auch sein, dass die, wie es vorhin hieß, recht grausam sind. Also die Projektionsfläche für den Menschen ist groß genug beim Tier und er nimmt selten Maß an dem, wie das Tier, wenn Sie so wollen, an sich ist, wie man es eben beschreiben müsste in seinem eigentlichen Verhalten. Deswegen können Tiere auch in sehr unterschiedlichen Kontexten, auch in verschiedenen Kulturen, sehr unterschiedliche Zuschreibungen haben. Es gibt einen schönen Aufsatz, der heißt über Rind und Hund, dass beispielsweise der Hund bei uns als ein großer Freund des Menschen ganz selbstverständlich ganz nah am Menschen und ganz hoch in der Hierarchie der Menschen rangiert. Und in vielen anderen Kulturen ist der Hund eher so im Begriff eines dienerischen, servilen, feigen Wesens. Und insofern sagt das mehr über die Menschen aus, als über den Hund, wie er eingeordnet wird. Und das geht ja für viele Tiere, die eben Symbolwert für den Menschen bekommen.
Manche wehren sich aber auch gegen allzu große Nähe zu Tieren. Es gibt Leute, die leugnen die Evolutionstheorie, gar nicht so wenige. In der Türkei soll Darwin aus den Schulbüchern verschwinden. Das heißt doch, allzu eng möchten manche nicht, obwohl es genetisch bewiesen ist, mit dem Schimpansen verwandt sein.
Ja, also an dem Faktum selber wird man nichts ändern können und oder nicht diskutieren drüber müssen, dass die Evolutionstheorie eine sehr, sehr sinnvolle wissenschaftliche Beschreibung ist. Auf der Seite, klar, was der Hintergrund ist, ist natürlich, dass unsere Kultur, die sogenannte abendländische Kultur, und da gehört in der Hinsicht auch der Islam dazu, im Wesentlichen die Welt einteilt in das, was die göttliche Sphäre ist, dann kommen die Menschen und sehr, sehr weit davon getrennt, die Tiere. Und das gilt für die christlich-biblische Tradition, für die jüdisch-muslimische Tradition, das gilt aber auch für die griechische Philosophie und die Aufklärungsphilosophie. Immer haben Menschen sich im Wesentlichen definiert durch eine Abgrenzung vom Tier und das Tier gesehen als eine minderwertige Kontrastvorlage zum Menschen. Und die Verletzung, die Sie ansprechen, dass Menschen es also sehr schlecht hinnehmen, dass zumindest in naturwissenschaftlicher Perspektive wir in einer Reihe mit ihnen stehen, kriegt wahrscheinlich einen Teil auch der Wut daraus, dass das umstürzt, wie Menschen sich üblicherweise definiert haben, durch das gerade Nicht-Tier-Sein.
Aber beim Panda ist es anders. Da kann man sich völlig als Mensch fühlen, weil der ja so niedlich ist und dieses Kindchenschema bedient. Da denkt ja niemand, ach, der ist mir doch ähnlich.
Ja, ich glaube, dass Tiere auch deswegen Projektionsflächen für Menschen sind, weil sie auf der einen Seite natürlich sehr vergleichbar und sehr ähnlich sind. Ja, wir können das Verhalten von Tieren beobachten. Beispielsweise der Hahn, der stolziert, das hat natürlich etwas, was uns dazu reizt, unsere Deutung darauf zu legen. Wenn sie ganz und gar unähnlich wären, hätten wir keine Möglichkeit, sie in irgendeiner Weise einzusortieren. Sie haben eine gewisse Ähnlichkeit mit uns. Und bei den Panda-Bären beispielsweise dieses Verhalten, dass sie eben sehr gemütliche Tiere sind, überträgt sich auf uns. Das können wir ja ablesen an den Tieren. Und das ist wiederum die uns zugewandte Seite von Tieren, dass sie uns nicht so unähnlich sind, dass wir ihr Verhalten nicht interpretieren könnten. Nur umgekehrt, wir neigen dazu natürlich, unsere Kategorien auf die Tiere zu übertragen, die in der Welt der Tiere und in der Natur, in der die Tiere leben, eigentlich gar keinen Widerhall haben. Aber sie strahlen etwas aus, was uns dazu reizt, ihr Verhalten mit unseren Kategorien zu interpretieren.
Erläuterungen des Philosophen und Tierethikers Peter Kunzmann. Besten Dank. Und das war der Tag mit einer kleinen politischen Tierkunde, die Sie hoffentlich gut gelaunt ins Wochenende gebracht hat. Mein Name ist Claudia Sauter. Schönen Abend.